Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Bevor diese gegenwärtige böse Welt, wie sie von der Bibel beschrieben wird, ein Ende nehmen wird, diese von Satan inspirierte, beherrschte Welt, diese verführte Welt, und es geht um die Zivilisation, diese gegenwärtige Zivilisation, sie wird ein Ende nehmen, ein gerechtes Ende nehmen, wird es zu einer Verkündigung kommen, einer Warnung an alle Menschen, bevor diese Ereignisse eintreten werden. Denn Gott wird die Menschheit nicht ohne Zeugnis lassen. Die Bibel sagt uns, dass bereits jetzt schon diese Verkündigung erfolgt, dieses Zeugnis gegeben wird in aller Welt. Es geht um die Evangeliumsverkündigung, die frohe Botschaft, die gute Nachricht vom Reich Gottes. Die Tatsache, dass dieses Reich Gottes, die Herrschaft Gottes hier auf Erden errichtet werden wird, wenn Christus zurückkommt. Zuvor muss dieses Zeugnis verkündigt werden. Aber dieses Zeugnis beinhaltet eben auch eine Warnung. Die Warnung, dass bevor Christus zurückkommt, es zu schrecklichen Ereignissen kommen wird, der sogenannten großen Trübsal. Nun, die große Trübsal, eine Zeit, die so schrecklich sein wird, dass wenn Christus nicht eingreifen würde, dann würde kein Mensch gerettet werden, dann würde kein Mensch, kein Fleisch am Leben bleiben. Diese große Trübsal wird nicht von Gott veranlasst und herbeigeführt. Es ist dies eine Situation, die durch den Menschen unter der Inspiration von Satan herbeigeführt wird. In seiner Verblendung Frieden zu bringen, durch Krieg zum Beispiel. Aber es wird eine Warnungsbotschaft verkündigt werden. Sie ist bereits heute schon dabei, verkündigt zu werden, aber sie wird in ganz großem Maße, gewaltigem Maße, in dem Zeitpunkt verkündigt werden, wenn die große Trübsal hereinbrechen wird über die Menschen. Und zwar durch zwei Zeugen, wie die Bibel sie beschreibt. Gott nennt sie meine beiden Zeugen. Und es gibt da sehr viele Ideen, Spekulationen, wer und was nun diese beiden Zeugen sein könnten. Und natürlich, einige dieser Inspirationen sind absolut total verkehrt und ich möchte sagen, von Satan inspiriert, deswegen nannte ich sie Inspiration. Es sind Spekulationen, die von Satan herrühren, von Dämonen, die da gewisse falsche Ideen durch die Menschen verkündigen wollen. Und eine dieser Ideen ist, dass diese zwei Zeugen Mose und Elia seien, oder sagen wir einmal Mose und Henoch oder Elia und Henoch. Und die Idee ist eben die, dass die gesamten Jahrtausende von Jahren hindurch diese Menschen am Leben geblieben sind. Irgendwie vielleicht im dritten Himmel sind oder in einem Status des Limbo sind, einer Situation zwischen Himmel und Erde. Aber sie wurden die ganze Zeit über am Leben erhalten. Und diese Idee stand von dem sehr schlimmen Buch Henoch. Eine Idee, die in diesem Buch eine hebräische Ansammlung von Mythen und Märchen enthalten ist. Aber dieses Buch Henoch ist, wenn man das durchliest, wie ich es getan habe, ganz klar dämonisch inspiriert. Da gibt es viele Ideen, die in keinster Weise mit dem im Einklang stehen, was uns die Bibel lehrt. Und sie geht auch zurück auf eine Idee von katholischen Jesuiten, den sogenannten Kirchenvätern, einige von denen, die eben auch so etwas behauptet haben und verkündigt haben. Andere sagen, es handelt sich hier bei diesen beiden Zeugen um Engel. Oder es handelt sich sogar um Elia und Mose oder Henoch, die dann zwar gestorben sind, aber auferweckt werden zu dem Zeitpunkt, aber auferweckt werden zu physischem Leben. Aber was sagt uns die Bibel hierzu? Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, die uns erklären, um was es bei den zwei Zeugen geht? Nun schauen wir uns an, was die Bibel sagt. In Offenbarung. Und lesen wir Kapitel 11, angefangen Vers 1. Da heißt zunächst einmal, um den zeitlichen Zusammenhang zu sehen. Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich, und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes. Hier wiederum eine Andeutung, dass es in der Tat einen Tempel geben wird, einen dritten Tempel, noch vor der Wiederkunft Christi. Ein Tempel wird gebaut werden in Jerusalem, bevor Christus zurückkommt. Und hier heißt es nun, miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er, der Vorhof dieses Tempels, ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Nun, einige sagen ja, es geht hier lediglich um eine Beschreibung des göttlichen Tempels im Himmel. Ist der göttliche Tempel im Himmel den Heiden gegeben? Natürlich nicht. Es geht hier tatsächlich um einen buchstäblichen Tempel hier auf Erden. Nun, mit dieser Aussage, er ist den Heiden gegeben und sie werden die Stadt zertreten, die heilige Stadt Jerusalem natürlich ist gemeint. 42 Monate lang schauen wir uns kurz einmal eine Parallelstelle an in Lukas Kapitel 21, die mehr auf die Herrschaft der Heiden und das Zertreten des Tempels oder des Vorhofs durch die Heiden eingeht. Lukas 21, die Verse 22 bis 24. Es geht hier um eine ganz buchstäbliche Verfolgung. Und dann heißt es in Vers 22, denn das sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Wehe den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dies Volk kommen. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und hier in Offenbarung wird klar gesagt, wie lange das dauern wird. Es heißt 42 Monate lang. 42 Monate lang. Nun, die Bibel spricht von 42 Monaten. Sie spricht manchmal von 1260 Tagen. Sie spricht manchmal von 3,5 Jahren. Und alles das ist die gleiche Zeitspanne, denn der hebräische Kalender, der geht von einem Monat aus, der 30 Tage hat. Und wenn Sie das insoweit dann berechnen, kommen Sie bei den 42 Monaten auf 3,5 Jahre oder 1260 Tage. Es werden die heidnischen Völker sein, die Jerusalem für diese Zeit zertreten werden, beherrschen werden. Und wir lesen in anderen Stellen, dass es eine europäische Supermacht sein wird, die aus 10 Nationen oder Nationengruppen bestehen wird, die ihre Macht, ihre Herrschaft, ihre Autorität einer charismatischen Persönlichkeit gegeben haben, einem politischen, militärischen, wirtschaftlichen Führer, könnte man sagen. Und dieser Führer wird das Tier genannt in der Bibel. Er wird auch der König des Nordens genannt in der Bibel. Er wird auch der zukünftige König von Assyrien genannt in der Bibel oder auch der König Jareb von Assyrien. Nun, das Wort Jareb bedeutet so viel wie Zorn oder Streit. Einen König Jareb von Assyrien hat es unseres Wissens in der Vergangenheit nie gegeben. Es geht hier um eine Persönlichkeit, die auf diese Weise beschrieben wird. 3,5 Jahre lang würde die Stadt Jerusalem zertreten werden von den Heiden, der Vorhof des Altars, von diesem Tier, aber auch von einem anderen Wesen, einer anderen Persönlichkeit, einem anderen Menschen, dem sogenannten falschen Propheten. Und es heißt sogar auch, dass dieser falsche Prophet in dem Tempel Gottes sein wird und von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Also beide werden in Jerusalem sein, beide werden dafür verantwortlich sein, dass Jerusalem zertreten werden wird von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. 3,5 Jahre ist eine sehr interessante Zeit, nebenbei gesagt. Man könnte an den physischen Vorläufer denken, den historischen, geschichtlichen Vorläufer, Antiochos Epiphanes. Und man weiß, dass er für 3,5 Jahre den damaligen Tempel entweiht hat und für 3,5 Jahre lang die Heiligen verfolgt hat. Man kann auch an Elia denken, zu seiner Zeit hat es für 3,5 Jahre nicht geregnet. Und wir werden gleich sehen, dass natürlich gewisse Parallelen bestehen zwischen Elia und Mose und auch Henoch auf der einen Seite und den zwei Zeugen auf der anderen Seite, aber nicht, dass die identisch wären, in keinster Weise. Wenn wir weiterlesen Offenbarung, Kapitel 11, dann lesen wir in Vers 3 etwas über diese zwei Zeugen. Also der ungefähr der gleiche Zeitpunkt wird hier angesprochen. Und ich will meine zwei Zeugen bestimmen und sie sollen weissagen 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Also diese 1260 Tage, 1260 Tage, wie ich sagte, entsprechen 42 Monaten, wenn Sie das nachrechnen wollen, entsprechen 3,5 Jahren. Die gleiche Zeitspanne wird hier angedeutet. Und das wird scheinbar auch zu einem Zeitpunkt geschehen, wenn eine weitere Ereigniskette in Gang gesetzt worden ist, eine sehr wichtige für Gottes Kirche. In Offenbarung Kapitel 12 und in Vers 14 wird nämlich etwas gesagt über einen sogenannten Ort der Sicherheit. Und da heißt es hier, und es wurden der Frau, eine symbolische Bezeichnung hier für Gottes wahre Kirche, es wurden der Frau gegeben die zwei Flügel eines großen Adlers, was wiederum übernatürlichen Schutz beschreibt. Das heißt damals, dass Gott die Israeliten auf Adlers Flügeln aus Ägypten gebracht hat, aber die mussten gleichwohl zu Fuß gehen. Es war nicht so, dass da jetzt ein großes Flugzeug kam. Einige haben gemeint, ja, das ist jetzt ein Flugzeug, das ist mit dem Adler von den zwei Flügeln da verglichen. Darum geht es hier nicht. Nein, es geht um eine übernatürliche Situation, wo Gott eingreifen wird. Und es wurden der Frau gegeben, die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge, an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit von dem Angesicht der Schlange. Nur die Schlange ist natürlich wiederum ein Symbol für Satan, den Teufel. Der wird die wahre Kirche verfolgen. Aber sie wird beschützt werden. Und wenn Sie die weiteren Stellen dann lesen, dann sehen Sie, dass es in Vers 16 heißt, die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, möglicherweise eine Armee, den der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Sie wird an ihren Ort gebracht werden, an den Ort, den Gott für die Kirche vorbereitet hat, könnte man sagen. Es geht hier um einen übernatürlichen Schutz. Aber haben Sie auch gesehen, wie lange das andauern soll? Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Nun, das Wort Zeit in der Bibel ist vielfach gleichgesetzt mit Jahr. Es wäre dann also genau wiederum eine Zeitspanne von 3,5 Jahren. Eine Zeit gleich ein Jahr, das heißt dann zwei Zeiten, also wiederum 2 Jahre. Und eine halbe Zeit, ein halbes Jahr, also 3,5 Jahre insgesamt. Wie ich sagte, ein Jahr hat 360 Tage im hebräischen Kalender und die Zeit kann sehr wohl mit Jahr gleichgesetzt werden. Sie können das mit mir einmal kurz durchgehen, wenn wir uns nach Daniel 4 begeben. Daniel Kapitel 4 und lesen wir einmal, was dem damaligen König Nebukadnezar aufgrund seines Stolzes geschah. Wo er sagte, das ist doch das große Babylon, das ich durch meine Kraft, meine Herrlichkeit, meine Macht gebaut habe. Und dann hatte ihn Gott bereits schon vorher gewarnt. Wenn das geschehen würde, würde er das bitter zu bereuen haben. In Daniel 4 und Vers 20 wird gesagt, dass aber der König einen heiligen Wächter gesehen hat, und das wurde ihm bereits schon gesagt, bevor dann das, was wir jetzt gleich lesen werden, eintreten wird. Er hat einen heiligen Wächter gesehen vom Himmel herabfahren, der sagte, haut den Baum um und zerstört ihn, doch den Stock und seinen Wurzeln lasst in der Erde bleiben. Er soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde im Grase liegen und vom Tau des Himmels soll er nass werden und mit den Tieren des Feldes zusammenleben, bis über ihn 7 Zeiten hingegangen sind. Das, König, bedeutet, und zwar ging es als Ratschluss des Höchsten über meinen Herrn, den König, man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du musst bei den Tieren des Feldes bleiben und wird dich Kraut fressen lassen wie die Rinder und du wirst vom Tau des Himmels nass werden und 7 Zeiten werden über dich hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Und es heißt, nach 12 Monaten ist dann genau das eingetreten, wovor er gewarnt wurde. Und jetzt heißt es dann in Vers 28, ehe noch der König diese Worte ausgeredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel, dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen, man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben. Kraut wird man dich fressen lassen wie die Rinder und 7 Zeiten sollen hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Und dann nach 7 Jahren wurde dem König Nebukadnezar wiederum die Herrschaft gegeben. Die neue Lutherbibel 2009, die schreibt hier gar nicht einmal Zeiten, in diesem Zusammenhang hier, in diesen 3 Stellen, die ich gerade vorgelesen habe, sondern die schreibt sogar Jahre. Die verstehen das. Die verstehen, dass das hier mit Zeiten Jahre angesprochen werden. Also, wenn Gottes Kirche an einem Ort der Sicherheit sein wird für diese 3,5 Zeiten bedeutet dies für 3,5 Jahre. Und das entspricht wiederum dem, was wir gerade auch gelesen haben über die Zeit der Heiden, wie lange die Jerusalem zertreten werden und die Zeit, solange wie die zwei Zeugen aktiv sein werden. Wir lesen aber noch mehr. In Daniel Kapitel 7, da wir uns ja schon im Buch Daniel befinden, Daniel Kapitel 7, und lesen wir einmal Vers 25. Es wird hier eine religiöse Macht beschrieben, wenn man dies alles zusammennimmt hier. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten oder verfolgen, kann auch übersetzt werden, und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Es geht hier um das Gesetz Gottes über die göttlichen Festzeiten, die jährlichen Festtage, auch den Sabbat. Schauen Sie, der wöchentliche Sabbat, die Zeitspanne von Freitagssonnenuntergang bis Samstagssonnenuntergang und die sieben jährlichen Festzeiten, die auch in der Bibel beschrieben werden, das sind heilige Zeiten. Das sind die Zeiten, die von Gott eingesetzt worden sind, die wir heute als wahre Christen zu halten haben. Aber das soll geändert werden, das soll abgeändert werden, das soll ersetzt werden, wie es heißt, durch heidnische Tage, durch Überlieferungen von Menschen, durch Traditionen, durch Tage, die im Heidentum ihren Ursprung haben, die aber in keinster Weise mit der Bibel im Einklang stehen. Ja, ich spreche von Tagen wie Weihnachten, wie Ostern, wie Halloween, wie Neujahr. Und ich spreche auch von dem Sonntag, der den wöchentlichen Sabbat ersetzt hat. Das ist ja sogar so weit gekommen, auch in Europa, dass man den Kalender sogar insoweit verändert hat, dass man jetzt den Sonntag als den siebten Tag der Woche bezeichnet und der Montag ist dann der erste Tag, aber laut Bibel und laut Kalendern, die wir ursprünglich einmal hatten, ist der Sabbat der letzte Tag und der Sonntag ist der erste Tag. Aber auch das wurde geändert, um, ich möchte ganz klar und deutlich sagen, die Menschen zu verführen, dahingehend zu glauben, dass der Sonntag der Sabbat sei. Und alles dies ist geschehen und wird weiter geschehen, noch in großartiger Weise wird es geschehen, sodass alle Menschen verführt sein werden und glauben werden, ja, das geht hier um den Sonntag, den man halten muss. Und sie werden, heißt es hier im gleichen Zusammenhang, sie werden in seiner Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Wiederum die gleiche Zeitspanne von 3,5 Jahren. Und lesen wir auch Kapitel 12. Daniel, Kapitel 12. Und lesen wir angefangen Vers 1. Ich sprach ja eben von der großen Trübsal, hier wird sie wiederum erwähnt. Zu jener Zeit wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der für dein Volk einsteht. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Und nebenbei gesagt, ich rede und zitiere hier von der neuen Lutherbibel 2017, es sei denn, ich gebe andere Bibelübersetzungen an. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buche geschrieben stehen. Vers 2. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Schauen Sie, der Tod wird mit einem Schlaf verglichen. Und die werden aufwachen, die müssen auferweckt werden aus diesem Schlaf. Die einen zum ewigen Leben, die anderen, aber das wird dann später geschehen, zu ewiger Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Das heißt hier in Vers 4, du Daniel, versiegel diese Worte und verbirg sie, versiegel dieses Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden herumirren und die Bosheit wird zunehmen. Man kann dies auch anders übersetzen, wie ich das in einer der letzten Predigten erklärt habe. Und ich, Daniel, sah, Vers 5, und siehe, es standen zwei andere da, einer an diesem Ufer des Stromes, der andere an jenem Ufer. Und er sprach zu dem Mann in leinenen Kleidern, die über den Wassern des Stromes sind, wann kommt das Ende dieser großen Wunder? Und ich hörte den Mann in leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stromes stand, und er hob seine rechte und linke Hand auf gen Himmel und schwor, bei dem, der ewiglich lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit wären soll. Mit anderen Worten wiederum, die gleiche Zeitspanne, 3,5 Jahre, 1260 Tage. Und wenn der ein Ende hat, der die Macht des heiligen Volkes zerschlägt. Nun, das kann auch wie folgt übersetzt werden, wie es die Lutherbibel 2009 bringt. Und wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat. Beide Übersetzungen ergeben Sinn. Das heilige Volk wird zerstreut. Es wird von einem Ende bis zum anderen der Welt sein. Viele werden die große Trübsal durchmachen müssen, werden in die Gefangenschaft geraten. Wenn das aber ein Ende hat, denn deshalb, weil Christus zurückkommt, oder wenn die Macht des heiligen Volkes zerschlagen wird. Es kann durchaus sein, dass es keine großartige Kirchenorganisation sein wird, die eine großartige Macht haben wird, auch wenn sie vielleicht nur wenige Mitglieder hat, sondern es mag der Zeitpunkt auch kommen, wenn die meisten nicht mehr so enthusiastisch dabei sein werden. Die Bibel warnt ja davor, gerade die Kirche in Laodicea. Wie auch immer, es geht hier um einen Zeitraum von 3,5 Jahren. Von 3,5 Jahren. Immer und immer wieder lesen wir dies. Kehren wir nun zurück zur Offenbarung, Kapitel 11. Und lesen wir nun Vers 4. Es geht ja um diese zwei Zeugen. Diese sind die zwei Ölbäume, heißt es hier, Offenbarung 11 und Vers 4. Und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Nun, das ist eine ganz offensichtliche Anspielung auf etwas, was im Buch Sacharja geschrieben steht. Schauen wir uns einmal hier Sacharja Kapitel 4 an. Sacharja Kapitel 4 und zunächst einmal Vers 3. Da sieht nämlich hier in einer Vision der Sacharja Folgendes. Ich sah zwei Ölbäume. Einer zu seiner Rechten und einer zu seiner Linken. Und es geht hier auch um einen Leuchter, wenn man das zurückblickt auf Vers 2. Ich sah einen Leuchter, ganz aus Gold, mit einer Schale oben darauf, auf der 7 Lampen waren und je 7 Schnauzen an jeder Lampe, die auf ihr war. Und dann lesen wir weiter in den Versen 11 bis 14. Und ich fuhr fort und sprach zu ihm, dem Engel, der ihm das alles zeigte, was sind die zwei Ölbäume zur Rechten und zur Linken des Leuchters? Und ich sprach weiter zu ihm, und was sind die beiden Zweige der Ölbäume bei den zwei goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl herabfließt? Und er sprach zu mir, weißt du nicht, was die sind? Ich aber sprach, nein, mein Herr. Und er sprach, es sind die zwei Gesalbten, die vor dem Herrn aller Lande stehen. Also hier sehen wir deutliche Parallelen, Ölbäume. Leuchter, zwei Gesalbten, zwei Zeugen, könnte man sagen, die vor Gott stehen. Nun, es ist keine Frage, dass als Sacharja dies schrieb, zunächst einmal eine Anspielung bestand auf den damaligen Zerubbabel und den Josua, durch die damals Gott den Tempel erneut bauen würde, den zweiten Tempel. Aber es ist ja auch so, dass das Buch Sacharja eine Prophezeiung darstellt für die Endzeit. Und das deutet bereits auch schon jetzt auf die beiden Zeugen hin, die ja ganz klar in Offenbarung 11 insoweit auch beschrieben werden. Aber es gibt da schon gewisse Unterschiede, um deutlich zu machen, dass das nicht ganz identisch ist, dass die beiden, die im Buch Sacharja zunächst einmal angesprochen werden, Josua und Zerubbabel, Vorläufer sind von diesen beiden Zeugen in der Endzeit. Sie werden zwar mit zwei Ölbäumen identifiziert, aber in Offenbarung geht es um zwei Leuchter, in Sacharja geht es eigentlich um einen Leuchter mit zwei Stäben oder wie man das jetzt beschreiben will, zwei Röhren, also nicht ganz genau identisch, aber der Zusammenhang ist klar. In beiden Fällen heißt es, dass sie vor dem Heiligen Gott im Himmel stehen. Heißt das nun, dass sie im Himmel sind? Nun, Josua und Zerubbabel, die waren mit Sicherheit nicht im Himmel, als dies geschrieben wurde. Und auch die zwei Zeugen sind nicht im Himmel, die sind hier auf Erden. Die prophezeien ja hier auf Erden. Man kann nicht aus diesen Stellen entnehmen, dass, sagen wir einmal, damals schon, als Sacharja jetzt von diesen beiden Personen sprach, dass die schon jetzt vor Gott standen und die ganze Zeit über hinweg, die Jahrtausende hinweg vor Gott stehen und dann auch in der Zukunft vor Gott stehen mit Antworten, dass die also unsterblich sind oder die ganze Zeit über am Leben geblieben sind. Nein, darum geht es ja hier gar nicht. Es geht darum, dass wenn sie zum Beispiel vor Gott treten, vor seinen Thron im Himmel treten, dann stehen sie vor Gott. Viele Stellen sagen uns dies. dann stehen sie, dann knien sie vor Gott. Es geht darum, dass sie eine enge Beziehung haben zu Gott. Sie stehen vor Gott. Aber das heißt nicht, dass sie unsterblich sind. Das heißt nicht, dass sie für alle Zeit und Ewigkeit vor Gott stehen. Wenn sie sterben, sind sie zunächst einmal tot, wie wir ja gerade im Buch Daniel gelesen haben. Sie müssen aus ihrem Todesschlaf erweckt werden. Und so kann man diese Stelle natürlich in keinster Weise anwenden und sagen, aha, das bedeutet also nun, dass dies unsterbliche Menschen waren, dass also das hier jetzt dieser Zerubbabel und Josua identisch sind mit den beiden Zeugen. Und dann wird dann von Mose gesprochen, von Elia oder auch von Henoch. Darum geht es keineswegs. Die stehen vor Gott in dem Sinne, dass sie diese enge Beziehung haben zu Gott. Es geht auch nicht darum, dass, wie ich sagte, Mose und Elia und andere weiter gelebt haben, die ganze Zeit über am Leben waren. Wir lesen deutlich, schauen wir uns das kurz einmal an, in 5. Mose 34, was mit Mose geschah. 5. Mose 34. Und lesen wir einmal Vers 7. Da heißt es, und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Und seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. Die Israeliten, Vers 8, beweinten Mose in den Steppen Moabs 30 Tage, bis die Zeit des Weins und Klagens über Mose vollendet war. Mose ist gestorben. Henoch ist gestorben. Elia ist gestorben. Ich hatte ja zwei Predigten gegeben über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft des Propheten Elia. Und es gibt viele Stellen, auch im Hebräerbrief, die uns klar und deutlich machen, dass diese alle gestorben sind. Die sind also nicht weiter irgendwo am Leben. Und von daher können die zwei Zeugen auch keine weiter lebenden Figuren wie Mose und Elia oder Henoch sein. Diese Idee ist absolut total unbiblisch. In Hebräer Kapitel 11 lesen wir noch einmal zur Erinnerung. In Vers 5, da heißt es zunächst einmal über Henoch. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, dass er den Tod nicht sehe. Aha, sagen die dann, mit Antworten ist er nicht gestorben. Darum geht es nicht. Es geht zunächst einmal darum, dass er entrückt oder besser transportiert wurde von einem Ort der Erde zu einem anderen, sodass er den physischen Tod nicht sehen würde. Er wurde gerettet und es kann auch um den zweiten Tod gehen, darum, dass er den ewigen Tod nicht sehen würde, weil er eben sich nicht in einer solchen Situation befinden würde mehr, weil Gott ihn da herausgenommen hat, sodass er abfallen könnte von der Wahrheit. Aber der ist also entrückt worden, wie es heißt, oder wegbewegt worden von seinem Ort. Und dann heißt es über Mose in Vers 23, durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern. Und dann wird also über Mose gesprochen. Aber was lesen wir dann in Vers 39? Diese alle haben den Glauben Gottes Zeugnis oder durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht die Verheißung erlangt. Es geht um die Verheißung des ewigen Lebens. Und es heißt auch im Buch Hebräer, dass sie alle gestorben sind. Alle, die da erwähnt werden, sind gestorben. Also von daher geht es in keinster Weise um die zwei Zeugen, in dem Sinn, dass sie jetzt die Personen von Mose und Elia und Henoch identifizieren würden. Darum geht es keinesfalls. Und es geht auch nicht darum, dass die zwei Zeugen Engel wären, weil einige sagen, ja, die stehen ja vor Gott, das müssen also dann Engel sein. Denn was lesen wir, wenn wir weiterlesen in Offenbarung, Kapitel 11? Lesen wir zunächst einmal in Vers 5. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre Feinde. Das ist natürlich eine Erinnerung an das, was unter Elia geschah. Eine Parallelität ist vorhanden, aber nicht, dass jetzt hier eine der zwei Zeugen und die beiden Zeugen Elia und Mose seien. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so muss er so getötet werden. Diese haben Macht, Vers 6, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, also wiederum Elia, und haben Macht über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln wie Mose, und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. Aber jetzt Vers 7. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, wiederum das Tier, von dem ich eben sprach, das aus dem Abgrund aufsteigt, es wird noch einmal eine letzte Wiederauferstehung des ehemaligen römischen Reiches geben. Die Bibel hat uns dies klar und deutlich gezeigt, das römische Reich würde untergehen, eine tödliche Wunde erhalten, würde dann aber 10-mal auferweckt werden, wird dann wieder in den Abgrund gehen, kommt wieder aus dem Abgrund hervor. Und diese letzte Wiederauferweckung, die wird hier beschrieben. Das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, es wird mit ihnen kämpfen, Es wird sie überwinden und wird sie töten, weil Gott dies zulässt zum Ende, wenn sie ihre Zeugnisverkündigung gemacht haben. Vorher geht es ja nicht, aber dann lässt es Gott zu. Und es heißt dann hier, dass sie also getötet werden und ihre Leichname werden liegen auf der Straße der großen Stadt, die heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und schauen Sie, das ist jetzt Jerusalem. Also wenn die zwei Zeugen getötet werden und sterben, dann werden sie in den Gassen Jerusalems liegen. Das heißt nicht, dass sie die gesamten 3,5 Jahre lang in Jerusalem gewesen sind, um dort zu predigen. Das ist nicht hier gesagt. Aber zum Ende werden sie dann dort sein oder dorthin gebracht werden. Vers 9, und Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname. Wie kann das sein? Nun, durch die heutigen Möglichkeiten wie Fernsehen, jetzt sogar auch Telefonate und Telefone und all das, was es so gibt, kann man natürlich das jetzt aufnehmen und in der ganzen Welt zeigen. Und sie sehen dann oder werden dann 3 Tage und einen halben, werden die dann in den Straßen liegen. 3,5 Tage, eine Anspielung auch auf die 3,5 Jahre, während der sie gepredigt haben. Und lassen nicht zu, dass ihre Leichname im Grab gelegt werden oder ins Grab gelegt werden. Vers 10. Und die auf Erden wohnen, die freuen sich darüber. Die sind fröhlich, werden andere Geschenke senden. Denn diese zwei Propheten, es sind also Propheten, hatten gequält, die auf Erden wohnten. Natürlich, die hatten sie aufrütteln wollen. Gott wollte diese zwei Zeugen dazu benutzen, diese Menschen noch einmal aufzurütteln, ihnen noch einmal die letzte Möglichkeit zu geben, vor der Wiederkunft Christi zu bereuen. Die meisten werden diese Möglichkeit nicht akzeptieren. Die werden sich freuen, dass diese beiden Zeugen, die Propheten Gottes, getötet werden. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht auch verführt werden, sodass wir in den zwei Zeugen letztendlich dann Menschen sehen, die angeblich nicht von Gott stammen. Die meisten Menschen werden das tun. Die werden dem Tier folgen. Die werden dem falschen Propheten folgen, der von sich vorgibt, Gott zu sein, der im Tempel Gottes sitzt. Viele werden dies tun, aber auch manche, die in Gottes Kirche waren oder vielleicht auch sind, werden dann zu dem Zeitpunkt das auch tun, weil sie verführt sind, weil sie sich nicht genügend mit der Wahrheit beschäftigt haben und sich nicht genügend darauf konzentriert haben, Gott zu gehorchen und seinen Weg zu gehen. Aber der Punkt ist der, sie werden getötet werden. Sie werden tot in Jerusalem liegen für 3,5 Tage. Nun schauen wir uns Lukas Kapitel 20 an. Lukas Kapitel 20. Und lesen wir, angefangen in Vers 35. Lukas 20 und Vers 35. Welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen, die Welt von morgen, und die Auferstehung von den Toten, da spricht hier von der ersten Auferstehung zu ewigem Leben. Die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Natürlich nicht in physischer Hinsicht, sind ja keine physischen Menschen mehr. Denn sie können hinfort auch nicht sterben. Denn sie sind in der Beziehung den Engeln gleich. Aber sie sind über den Engeln stehend. Sie werden über Engel sogar herrschen, wie es heißt. Aber in der Beziehung werden sie Engeln gleich sein, in der Beziehung, dass sie nicht sterben können, weil sie Geistwesen sein werden. Und Engel sind Geistwesen, die nicht sterben können. Und sie werden Gottes Kinder sein, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Schauen Sie, Engel können nicht sterben. Von daher können die zwei Zeugen keine Engel sein, denn die zwei Zeugen sind tot. Das heißt nicht, die geben vor, tot zu sein. In Wirklichkeit sind sie nicht tot. Nein, die sind tot. Und von daher können sie keine Engel sein, denn Engel können nicht sterben. Nein, es sind ganz klar und deutlich Menschen. Und das wird auch von einigen Kommentaren so anerkannt und gesehen. Angus Bible Handbook schreibt zum Beispiel, dass einige behaupten, dass die zwei Zeugen Mose seien und Enoch oder Henoch oder Mose und Elia. Aber der Kommentar schreibt, diese Identifikation, die kann man also in keinster Weise irgendwo akzeptieren. Diese zwei Zeugen sind ganz offensichtlich zwei Mitglieder der letzten Kirche Gottes, der letzten Kirche in dem Sinne, dass sie dann zu dem letzten Zeitpunkt bestehen wird. Und ihre Botschaft ist ganz klar die, dass Christus zurückkommen wird als König aller Könige, Herr aller Herren, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Und sie schreiben dann, dass sie von dem Tier getötet werden, und das Tier wird hier richtig auch identifiziert in diesem Kommentar, als das Römische Reich, das auferstandene, wiedererweckte Römische Reich. Und wann wird das geschehen? Nun, schauen wir uns einmal an, was in Offenbarung 11 gesagt wird. Offenbarung 11, und lesen wir weiter in Vers 11. Und nach 3 Tagen einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott, und sie stellten sich auf ihre Füße, und eine große Furcht fiel auf die, die sie sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steigt herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke, und es sahen sie ihre Feinde. Und zu derselben Zeit geschah ein großes Erdbeben, zu derselben Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der 10. Teil der Stadt stürzte ein, und es wurden getötet in einem Erdbeben 7000 Menschen, deren Namen bekannt waren. Und die anderen erschraken und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das einzige Mal, wo hier in dieser Abfolge davon die Rede ist, dass die Menschen wirklich jetzt bereuen. In den meisten Fällen heißt es, die bereuten keineswegs. Aber als dies jetzt geschieht, wenn dies geschehen wird, werden einige erkennen, worum es eigentlich geht. Und dann heißt es in Vers 14, das zweite Wehe ist vorüber. Siehe, das dritte Ehe kommt schnell, oder man kann auch übersetzen, ist da. Und dann heißt es in Vers 15, und der 7. Engel blies seine Posaune, und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, sprachen, nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn, seinem Christus, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und auch in Vers 19 im gleichen Kapitel, und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan, und die Lade seines Bundes wurde in dem Tempel sichtbar, und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Nun, diese selbe Situation wird auch in Offenbarung Kapitel 16 beschrieben. Offenbarung 16. Und schauen Sie sich die Parallelität an. Offenbarung 16, die Verse 17 bis 18. Und der 7. Engel goss aus seine Schale in die Luft, und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und es geschah ein großes Erdbeben, wie es auch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind, ein solches Erdbeben so groß. Beide Passagen sprechen hier über dieses große Erdbeben, über Blitze, Donner, Hagel. Sie beschreiben die gleiche Ereignisse, die gleichen Ereignisse hier, das gleiche Ereignis. Mit anderen Worten, wir wissen ja, wenn der 7. Engel posaunt, wenn er seine Posaune erschallen lässt, dann werden die Heiligen, die in Christus gestorben sind, auferweckt werden. Es geht hier um den gleichen Zusammenhang. Wenn die 2 Zeugen die Stimme hören werden, wenn sie auferweckt werden von den Toten, dann werden sie auferweckt zu ewigem Leben, wie auch alle anderen Christen auferweckt werden zu ewigem Leben. Und dann wird ihnen gesagt, kommt auf dieser Wolke herauf in den Himmel. Es geht aber nicht um den 3. Himmel, wie ich Ihnen jetzt zeigen werde. Es geht um die Erdatmosphäre. Es geht um die Luft. Zunächst einmal schauen wir uns 1. Korinther Kapitel 15 an. 1. Korinther Kapitel 15. Und lesen wir die Verse 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wiederum der Tod ist ein Schlaf, ohne Bewusstsein. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten, der 7. Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen, die Toten werden auferstehen, unverweslich, darum geht es hier. Und wir werden verwandelt werden. Die, die noch leben, dann in dem Augenblick werden verwandelt werden, diejenigen, die den Heiligen Geist Gottes in sich haben. Aber hier eine weitere Stelle in 1. Thessaloniker Kapitel 4. 1. Thessaloniker, Kapitel 4, und lesen wir einmal Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Also hier wiederum wird die gleiche Situation beschrieben. Eine Auferstehung geschieht zum ewigen Leben, wenn die letzte Posaune erschallt. Nun, es wird auch eine Bezugnahme hier in Matthäus 24 vorgenommen. Matthäus 24, und lesen wir die Verse 30 bis 31. Matthäus 24 und Vers 30. Dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel, und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen, den Menschensohn kommen, auf den Wolken des Himmels, wiederum Wolken werden angesprochen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Auch hier werden wiederum die Posaunen angesprochen. Aber hier wird hier eine weitere interessante Andeutung gemacht. Und zwar können wir uns diesen Offenbarung 8 und Vers 2 anschauen. Denn denken wir daran, was ja geschehen wird. Offenbarung Kapitel 8 und Vers 2. Das heißt ja, und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Schauen Sie, und es werden dann sieben Posaunen geblasen. Und diese letzte Posaune ist dann diejenige, wenn Christus zurückkommt und wenn die Toten auferweckt werden und wenn die Menschen gesammelt werden, die überall hier auf Erden sind, um dann zu Christus gebracht zu werden. Diejenigen, die verherrlichte Geistwesen sein werden. Nun kehren wir zurück zu 1. Thessaloniker, Kapitel 4. Ich hätte Ihnen sagen sollen, den Finger dort zu lassen. Ich habe den meinigen auch nicht dort gelassen. In 1. Thessaloniker, Kapitel 4, und lesen wir etwas Weiteres. Was wird dann geschehen, wenn die Heiligen auferweckt werden, zu Christus gebracht werden? Wie werden sie zu Christus gebracht werden? Vers 17. Und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Es geht nicht um den dritten Himmel. Schauen Sie, in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. Und wenn wir das noch einmal vergleichen mit Offenbarung 11 und Vers 12, wird die Sache ganz klar. Sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steigt herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke. Und sie sahen es, und so sahen es ihre Feinde. Es geht um die gleiche Situation, dass die Heiligen zu Christus gebracht werden, auf einer Wolke, in der Luft, wenn Christus zurückkommt. Und was wird Christus dann tun? Er wird sie dann nicht in den dritten Himmel zurücknehmen. Nein, er wird dann mit ihnen, wie das Buch Zacharja, das 14. Kapitel, es uns sagt, herabkommen auf die Erde. Diese letzte Entscheidungsschlacht, von der wir das letzte Mal gesprochen haben, wird dann stattfinden. Es geht darum, das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Nicht irgendwo in den Himmel, in den dritten Himmel zu gehen und die Erde ihrem Schicksal sich zu überlassen. Darum geht es hier. Und wir sehen in allen diesen Fällen, dass der gleiche Zeitpunkt hier beschrieben wird. Broadman Bible Commentary schreibt, dass die Kraft, die hier von den beiden Zeugen ausgeht, die ist ähnlich wie die Kraft, die von Elia und Mose ausging, sagen wir einmal. Aber deswegen kann man nicht irgendwo denken oder meinen oder die Vorstellung haben, dass es hierbei um die gleichen Persönlichkeiten geht. Nein, die Wahrheit ist die, dass sie menschliche Wesen sein werden, die von Gott gesandt werden, um der Welt eine letzte Warnung zu übermitteln. Und interessant ist auch, inwieweit sie diese Kraft haben werden. In Lukas Kapitel 1, da wird nämlich noch etwas gesagt, das hatte ich auch in den letzten Predigten bereits erwähnt. Lukas Kapitel 1, und lesen wir einmal Vers 17. Denn schauen Sie, selbst zur Zeit von Johannes dem Täufer hatte man gemeint, der Johannes der Täufer, das sei Elia. Man hat sogar gemeint, Jesus Christus sei der Elia. Und die haben beide natürlich klargestellt, sie waren es nicht, aber sie würden kommen, ganz besonders Johannes der Täufer, wie? Vers 17, Lukas 1. Er wird vor ihm hergehen im Geist in der Kraft des Elia. Im Geist und in der Kraft des Elia zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten. Zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Damals hat das der Johannes der Täufer getan, im Hinblick auf das erste Kommen Christi. Die zwei Zeugen werden es auch tun, mit der Kraft, dem Geist des Elia, um das Volk auch noch zum letzten Male vor der Wiederkunft Christi vorzubereiten, auf sein zweites Kommen. Und heute tut Gottes Kirche dies bereits jetzt schon. Das Zeugnis, das Evangelium vom Reich Gottes wird verkündigt, und dann wird das Ende kommen. Und das ist wichtig zu begreifen. Ist aber auch etwas anderes noch, was wichtig ist zu begreifen, denn wir haben heute bereits eine Verantwortung und diese Verantwortung wird weiter bestehen. Bis hin zur Wiederkunft Christi. Aber schauen wir uns einmal 2. Petrus Kapitel 3 an, die Warnung. 2. Petrus Kapitel 3. Denn wir alle, die wir berufen worden sind zum Heil, berufen worden sind zur Wahrheit, sind von Christus eingepflanzt worden in seinen Leib. Die Kirche Gottes. Nun, Sie müssen herausfinden, wo Gottes Kirche ist. Wenn Sie in einer Organisation sind, die nichts zu tun hat mit der wahren Kirche Gottes, dann sind Sie nicht Teil des Leibes Christi, offensichtlich. Jedenfalls, solange wie Sie in einer falschen Organisation sind, nehmen Sie nicht Anteil an dem Werk, das Christus seiner Kirche gegeben hat, zu tun in dieser Endzeit. 2. Petrus 3 und Vers 12, da heißt es, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wird es hier übersetzt in der Lutherbibel 2017, ihm entgegeneilt. Nun, das Wort für entgegeneilt ist das griechische Wort Speudo, S-P-E-U-D-O. Und dieses Wort heißt buchstäblich beschleunigen. Mit anderen Worten, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihn beschleunigt, ist die richtige Übersetzung, wie es zum Beispiel die Elberfelder Bibel bringt. Wie können wir den Tag des Herrn, die Wiederkunft Christi, beschleunigen? Nun, ganz wörtlich übersetzt vom griechischen Urtext her, bedeutet das, und ich will das noch einmal sagen, in Vers 12, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihn beschleunigt, um dessen Willen, die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Zunächst einmal muss die Wiederkunft Christi erfolgen, um diese anderen Ereignisse dann überhaupt möglich zu machen. Die würden sehr viel später erfolgen, nicht zu dem Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt, aber es ist die Voraussetzung, dass auch dies dann letztendlich geschehen kann. Beschleunigen. Das ist die Warnung. Wir müssen ihn beschleunigen. Wie wir gleich sehen werden, die Warnung ist auch die, dass man ihn eben nicht beschleunigt, aufgrund seines eigenen Verhaltens. Aber zunächst einmal, jetzt behalten Sie Ihren Finger hier in 2. Petrus und schauen wir uns Jesaja 62 an. Jesaja 62 und Vers 7. Also diese ganze Ereigniskette, von der wir jetzt gerade gelesen haben, die kann beschleunigt werden, sodass es eben zur Wiederkunft Jesu Christi kommt. Und zwar schneller kommt. Jesaja 62 und Vers 7. Lasst ihm, dem Herrn, keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Nun, die Implikation ist natürlich die, wenn wir also immer und immer wieder zu Gott beten, nun, dein Reich komme, bitte rechte Jerusalem auf als den Sitz, von dem Jesus Christus aus herrschen wird, wie wir ja lesen. Er wird auf dem Thron Davids in Jerusalem sitzen, um über alle Welt zu herrschen. Dann bedeutet dies ja auch, dass unsere Gebete ja dazu führen können, dass eben dieser Zeitpunkt schneller erfolgt. Sonst wäre es ja eigentlich sehr sinnlos, diese Gebete zu sprechen, wenn das sowieso alles schon bereits feststeht. Nein, es geht darum, man kann die Wiederkunft Christi und die Herrschaft Gottes hier auf Erden beschleunigen. Aber man kann eben auch das andere tun. In 2. Petrus 3 und Vers 9 lesen wir nämlich auch, der Herr verzögert nicht die Verheißung seiner Wiederkunft, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch. Es geht hier um die Kirche Gottes. Er hat Geduld mit euch, sagt Petrus, und will nicht, dass jemand verloren werde in der Kirche Gottes. Diejenigen, die berufen worden sind zum Heil. Es geht ja nicht um die gesamte Menschheit. Wir wissen ja, dass die meisten Menschen heute noch nicht zum Heil berufen sind. Die werden erst später berufen werden. Zu ihrer Zeit, in der zweiten Auferstehung. Oder auch dann im Millennium. Nein, es geht darum, dass wir in Gottes Kirche uns bemühen müssen, dass wir die Wiederkunft Christi nicht verzögern, weil wir uns weigern zu bereuen. Er hat Geduld mit euch. Er will nicht, dass jemand verloren werde, den zweiten Tod erleiden muss, die unvergebbare Sünde, sondern dass jedermann in der Kirche zur Buße, zur Reue komme. Aber es ist eben der Fall, dass wenn man sich weigert zu bereuen oder schneller zu bereuen, als man sollte, man dadurch die Wiederkunft Jesu Christi verzögern kann. Anstatt dass man sie beschleunigt, verzögert man sie. Und es geht um die Endzeit. Man kann das noch einmal lesen in Versen 3 bis 4. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen, das ist hier der Zusammenhang, in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, Tja, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang an, vom Anfang der Schöpfung an, gewesen ist. Das ist der Spott, der heute auch ganz vielfältig zum Ausdruck kommt. Ach, Christus kommt zurück. Blödsinn, oder so lange schon mal gar nicht. Zu jeder Zeit hat man gemeint, Christus kommt zurück. Von daher, wie will man wissen, dass er heute zurückkommt oder bald zurückkommt? Nein, nein, da braucht man sich nicht drum, irgendwie zu kümmern. Aber man sieht hier auch eine weitere interessante Situation hier, nämlich, dass laut 2. Petrus 3 und Vers 9 Gott das Kommen des Herrn, das Kommen Jesu Christi, verzögern könnte. In dem Sinne, dass er Zeit gibt, den Menschen in der Kirche zu bereuen. Er sagt, man soll das nicht als eine Verzögerung ansehen, ohne Grund, sondern es geht darum, er wird uns Zeit geben, zu bereuen. Und in dem Zusammenhang schauen wir uns einmal Jesaja Kapitel 5 an. Jesaja Kapitel 5. Und die Verse 18 bis 19. Aber gleichwohl möchte ich nicht in der Haut stecken von denen, die dafür verantwortlich sind, dass der Zeitpunkt Christi sich verzögert, der Zeitpunkt seiner Wiederkunft. Können Sie sich das vorstellen? Sie sind dafür verantwortlich, dass viele Menschen unnötig leiden müssen? Denn wenn Christus zurückkommt, dann macht er diesem unnützen, diesem satanischen Leiden ja ein Ende. Und je eher das geschieht, umso besser. Und deswegen sollen wir ja beten, dein Reich komme. Aber wenn wir aufgrund unseres eigenen Fehlverhaltens verantwortlich dafür sind, dass Christus nicht so schnell zurückkommt, in der Haut möchte ich nicht stecken von denen, die dafür verantwortlich sein mögen. Jesaja Kapitel 5 und lesen wir Vers 18. Wehe denen, die das Unrecht herbeiziehen mit Stricken der Lüge und die Sünde mit Wagenseilen und sprechen, er lasse eilen und bald kommen sein Werk, dass wir es sehen. Es nahe und treffe ein, der Ratschluss des heiligen Israels, dass wir ihn kennenlernen. Ich meine, das ist jetzt mit Spott zu sehen. Die wollen ja in Wirklichkeit gar nicht, dass Christus zurückkommt. Die lehnen das ja ab, aber die sagen, ah, soll doch kommen. Soll doch mal kommen. Mal sehen, was an diesen Ideen dran ist. Kehren wir zur Offenbarung 10 zurück. Das ist eine große Warnung. Ich meine, man mag das vielleicht so nicht sagen, aber vielleicht denkt man das ein bisschen. Ach, das dauert noch lange. Da brauche ich mir heute keine Gedanken darüber zu machen. Ich lebe heute erst einmal so in meinen Sünden, meinen Begierden, meinen schlechten Angewohnheiten und bereuen kann ich irgendwann einmal in der Zukunft. Offenbarung Kapitel 10 und Vers 6. Der Engel schwor bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist. Es soll hinfort keine Zeit mehr sein, heißt es hier. Es soll hinfort keine Zeit mehr sein. Aber die Elberfelder Bibel schreibt richtiger, es soll hinfort keine Frist mehr sein oder kein Aufschub. Und die Menge Bibel sagt es ganz eindeutig, es soll kein Verzug mehr sein. Keine Verzögerung. Viele Kommentare sagen uns, dass das Wort hier im griechischen Chronos, Chronos, in der Tat Verzug bedeuten soll, Verzögerung. Verzögerung. Nun, da es hier heißt, es soll hinfort, und wir kommen noch auf den Zeitpunkt zu sprechen, wann das der Fall ist, es soll hinfort keine Verzögerung mehr sein, daraus ergibt sich, dass es in der Vergangenheit Verzögerungen gegeben hat, offensichtlich gegeben hat. In Ezekiel 12, das muss man begreifen, denn einige, die sagen, ja, die Kirche Gottes hat ja auch irgendwann mal spekuliert, und ich sage deutlich spekuliert, dass vielleicht Christus zu einem früheren Zeitpunkt hätte zurückkommen können. Nun, Zeiten anzugeben, Jahre anzugeben, das werden wir gleich noch sehen, ist mit Sicherheit nicht richtig. Das sollte man nicht tun. Man sollte auch insoweit gar nicht seine Spekulation weitergeben. Und wir tun das auch nicht in der Kirche des ewigen Gottes. Aber gleichwohl muss man feststellen, dass es doch durchaus Verzögerungen gegeben haben kann, aufgrund des Fehlverhaltens, um es deutlich zu machen, von Kirchenmitgliedern, die durch ihr Fehlverhalten durch ihren Unwillen zu bereuen, die Wiederkunft Christi verzögert haben mögen. Das muss man klar und deutlich sehen, anhand dessen, was wir bereits gelesen haben. Hesekiel Kapitel 12 und Vers 25. Da heißt es, ich bin der Herr, ich rede. Was ich rede, das soll geschehen und sich nicht lange hinausziehen, sondern in eurer Zeit, du Haus des Widerspruchs, rede ich ein Wort und tue es auch, spricht Gott, der Herr. Und lesen wir dann auch weiter in Vers 26, und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, siehe, das Haus Israel spricht, mit den Gesichten, die dieser schaut, dauert's noch lange. Und er weissagt auf Zeiten, die noch ferne sind. Darum sage zu ihnen, Gott spricht der Herr, so spricht Gott der Herr, keines meiner Worte wird sich lange hinausziehen, was ich rede, soll geschehen, spricht Gott der Herr. Nun ist wiederum die Übersetzung 2017 von Luther. Die Lutherbibel 2009 übersetzt interessanterweise Vers 25 wie folgt. Denn ich bin der Herr, ich rede, was ich rede, das soll geschehen und wird nicht länger verzögert werden. Und auch in Vers 28 schreibt die Lutherbibel 2009, keines meiner Worte soll länger verzögert werden. Wiederum, es geht um die Verzögerung. Nicht länger verzögert werden bedeutet, dass es zu einem Zeitpunkt verzögert worden ist. Aber es soll nicht mehr länger verzögert werden, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo Gott sagt, genug ist genug, jetzt ist der Zeitpunkt erlangt. Ob jetzt einige bereuen oder nicht, irgendwann ist der Zeitpunkt erlangt, wo Gott sagt, nein, das ist jetzt keinerlei weiterer Verzögerung mehr würdig. In Matthäus 24 wird diese Warnung ausgesprochen. Und wie ich sagte, es ist durchaus denkbar, dass Christus schon früher hätte zurückkommen können. Vielleicht sogar schon in den 70er Jahren, in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wenn es nicht zu diesem Fehlverhalten innerhalb der Kirche Gottes gekommen wäre, und wir wissen ja, dass ein großer Abfall stattgefunden hat damals, als der damalige menschliche Leiter der Kirche, Herbert Armstrong, starb und dann kam eine neue Administration an die Macht und die haben total falsche Lehren gelehrt und viele sind denen gefolgt, wie die dummen Schafe, die dem Schlechter entgegengeeilt sind zur Schlachtbank. Und ich meine jetzt dumme im Hinblick auf geistliches Verständnis. Ein Vorläufer des großen Abfalls, der noch kommen wird, von dem in 2. Thessalonicher die Rede ist. In Matthäus 24 wird in Vers 32 Folgendes gesagt. Einem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Und ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Türe ist. Und es heißt dann hier wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Und es heißt dann, in Vers 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Irgendwann werden sie durchgeführt werden. Irgendwann werden diese Prophezeiungen der Wiederkunft Christi erfolgen. Die werden dann erfüllt werden. Wir wissen nicht wann, genau. Aber wir wissen, dass sie erfüllt werden. Wir wissen auch, dass wenn der Zeitpunkt erreicht ist, die Tage verkürzt werden. Die Tage verkürzt werden. Also nicht nur, dass es dann keine Verzögerung mehr gibt, sondern die Tage werden verkürzt werden. Matthäus 24, Vers 22 sagt uns dies. Wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden oder am Leben bleiben. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Warum? Weil die sonst auch sterben würden. Das heißt ja, kein Mensch würde am Leben bleiben. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt werden. Markus Kapitel 13 und Vers 19 sagt uns etwas Ähnliches. Markus 13 und Vers 19. Denn in diesen Tagen wird eine solche Bedrängnis sein, Luther 2009 sagt, Trübsal, wie sie nie gewesen ist, bis jetzt, vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat und auch nicht wieder werden wird. Aber dann Vers 20. Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er diese Tage verkürzt. Aber dann die Warnung, Vers 21. Wenn jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, siehe, da ist er, so glaubt es nicht. Die Antworten ist bereits heimlich zurückgekommen. Denn es werden sich erheben falsche Christusse und falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich oder wo immer es möglich ist, die Auserwählten zu verführen. Lassen Sie es nicht zu, dass es bei Ihnen möglich wird, dass Sie verführt werden. Schauen wir uns eine Stelle in Hosea Kapitel 6 an. Hosea Kapitel 6, die Verse 1 bis 2. Hosea 6 und Vers 1. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen. Er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen. Er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach 2 Tagen. Er wird uns am 3. Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben. Eine mögliche Andeutung einer Verkürzung selbst dieser 3,5 Jahre, denn es heißt nicht, er wird nach 3,5 Jahren oder nach 3,5 Tagen uns aufrichten, sondern am 3. Tage oder im 3. Jahr. Es ist eine Möglichkeit, dass hier eine Andeutung besteht, einer Verkürzung dieser letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Christi. Denn was lesen wir noch in Römer Kapitel 9? In Römer Kapitel 9 und Vers 28. Das hat alles damit zu tun, ob wir die Wiederkunft Christi beschleunigen oder ob wir auf der anderen Seite sie verzögern. Römer 9 und Vers 28, wo wir lesen: Der Herr, der das Wort vollendet, wird bald handeln auf Erden. Aber besser noch wird es übersetzt in der Lutherbibel 2009. Der Herr wird ein abgekürztes Werk tun auf Erden. Nicht nur wird es nicht mehr verzögert werden, es wird abgekürzt, es wird beschleunigt. Es wird beschleunigt. Und es ist der Vater, der entscheiden wird, wann der Zeitpunkt erreicht ist. Es ist ja der Vater, der darauf wartet, dass sie bereuen, damit er Jesus Christus zurücksenden kann. Aber irgendwann, wie ich sagte, ist der Zeitpunkt erreicht, wo er sagt, okay, genug ist genug. Matthäus 24, Vers 36. Matthäus 24, Vers 36. Man hört immer so häufig heute die Idee, ach ja, wenn ich sündige, ich schade damit ja niemandem. Vielleicht schade ich mir, okay, aber niemand anderem. Das ist nicht das, was die Bibel hier lehrt. Sie schaden der ganzen Welt sozusagen, wenn sie durch ihre Sünde verhindern, dass Christus schneller zurückkommen kann. Matthäus 24, Vers 36. Von dem Tage aber, von der Stunde, weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht. Auch der Sohn nicht. Sondern allein der Vater. Nun, wenn es Christus nicht weiß, dann liegt das daran, dass der Vater entscheidet, wann der Zeitpunkt erlangt ist. Der Vater muss es entscheiden. Und er wird es entscheiden. Aber denken wir auch daran, dass seine Geduld auch seine Grenzen hat, wenn man es richtig begreift. Seine Grenzen im Sinne, dass er sagt, okay, ich habe euch jetzt genug Zeit gegeben. Jetzt ist es vorbei. Mit der Verzögerung. Lukas Kapitel 13, die Verse 6 bis 9. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum. Wiederum ein Feigenbaum. Der war gepflanzt in seinem Weinberg. In seinem Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Und er sprach zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre, interessant, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum. Finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Und er antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihm noch dieses Jahr, also ein 4. Jahr, vielleicht ein 1/2, bis ich um ihn herum grabe und dünge. Vielleicht bringt er dann doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Christus hatte gerade seine Zuhörerschaft gewarnt, dass es dazu kommen wird, dass die Menschen umkommen werden, wenn sie bereuen, oder wenn sie vielmehr sich weigern zu bereuen. Lukas 13, angefangen Vers 1. Es waren aber zu der Zeit einige da, die berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Der hat ein schreckliches Massaker da angerichtet. Und er antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Das denkt man heute auch so häufig. Einer hat sehr starkes, großes Unglück. Ah, das muss ein ganz, ganz schlimmer Sünder sein. Ich sage euch, nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht bereut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Das war damals der Fall, das ist heute der Fall, sogar heute noch umso mehr. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm von Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen seien als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut oder bereut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Und dann gibt er uns dieses Gleichnis von dem Feigenbaum, der keine Frucht brachte. Das ist eine ernstzunehmende Warnung. Was sagt uns Christus in Johannes Kapitel 15? In Johannes Kapitel 15 und Vers 2, da sagt er, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die nimmt er, Gott der Vater, weg. Und eine jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie eben noch mehr Frucht bringe. Wir sollen ja mehr und mehr Frucht bringen. Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Auch das ist wichtig zu begreifen. Einige, die wollen auf ihre eigene Kraft hin etwas bewirken, können es natürlich nicht. Aber wir sind Christi Freunde, wie es heißt, wenn wir tun, was er uns sagt. Und wenn wir uns weigern, das zu tun, was er uns sagt, dann sind wir nicht seine Freunde und dann bleibt er auch nicht in uns und wir nicht in ihm. Und dann bringen wir auch keine Frucht. Dann bringen wir auch keine Frucht. Und der Zeitpunkt wird kommen, wie er damals zur Zeit von Jeremia gekommen war, in Jeremia 7, Vers 16. Aber wir müssen auch begreifen, dass dies eine Prophezeiung ist für uns heute. Jeremia 7 und Vers 16. Du aber sollst für dieses Volk nicht bitten und sollst für sie weder Klage noch Gebet vorbringen, sollst auch nicht in mich dringen, denn ich will dich nicht hören. Dazu wird es kommen. Wenn Gott sagt, also jetzt genug ist genug. Ich habe lange genug gewartet. Aber dann ist auch keine Gebetsbitte mehr in diesem Sinne erforderlich oder wirksam, denn meine Entscheidung ist jetzt getroffen. Damals, als der Saul verworfen wurde, da hat der Samuel nach wie vor für ihn gebetet und hat Gott gesagt, hör auf, meine Entscheidung ist getroffen. Wir lesen auch in Jeremia Kapitel 11 und in Vers 14. Jeremia 11 und Vers 14. Du aber bitte nicht für dieses Volk und bringe für sie kein Flehen noch Gebet vor mich, denn ich will sie nicht hören, auch wenn sie zu mir schreien in ihrer Not. Ja, dann werden sie vielleicht schreien, aber nicht wirklich bereuen. Sie schreien dann, weil sie halt Unglück haben, dann wollen sie, dass das Unglück von ihnen weggenommen wird, aber sie bereuen nicht. Und das ist ja das, was Gott will. Er will, dass wir bereuen, dass wir aufhören, das Falsche zu tun, dass wir beginnen, das Richtige zu tun, dass wir nicht nur so menschlich gesehen zerknirscht sind über unser Unglück, sondern dass wir begreifen, wie schrecklich wir leben. Und dass wir aufhören, so zu leben. Das ist die Warnung. Machen wir uns nichts vor. Jesaja Kapitel 46. Jesaja 46 und Vers 13. Jesaja 46 und Vers 13. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht ferne, und mein Heil säumt nicht. Und ich will zu Zion das Heil geben für Israel, meine Zier. Auch hier wiederum ist geklaut um die Wiederkunft Christi, aber wo es hier heißt, mein Heil säumt nicht, da übersetzt die Lutherbibel 2009, mein Heil lässt nicht auf sich warten oder lässt nicht mehr auf sich warten. Wie ich sagte, der Zeitpunkt wird kommen, wenn die Entscheidung getroffen werden wird. Habakkuk, Kapitel 2, die Verse 2 und 3. Habakkuk, Kapitel 2 und Vers 2. Der Herr aber antwortete mir und sprach, schreibe auf, was du schaust, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wo es heißt, wird endlich frei an den Tag kommen, der übersetzen andere wird am Ende, zur Zeit des Endes, frei an den Tag kommen und nicht mehr trügen oder nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Wenn sie sich auch hinzieht. Wiederum, Lutherbibel 2009, wenn sie sich auch verzögert, so wird sie doch kommen. Warum verzögert sie sich? Wir hatten es ja gelesen. Weil Gott will, dass wir bereuen. Er will uns diese Zeit noch geben, dass wir bereuen. Aber er sagt, aber sie wird kommen. Seine Geduld wird ein Ende haben. In Matthäus 24 wird natürlich eine Warnung ausgesprochen. Matthäus 24 und Vers 48. Denn die Verzögerung oder die vermeintliche Verzögerung, die kann ja dazu führen, dass man sagt, ach ja, dann kommt ja Gott noch nicht so schnell in der Person von Jesus Christus. Dann kann ich ja ruhig noch weiterhin so meine Dinge tun. Matthäus 24, Vers 48. Wenn der böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt ja noch lange nicht. Und er fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit dem Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet. Und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm seinen Platz geben bei den Heuchlern. Und da wird sein Heulen und Zähne klappern. Eine direkte Anspielung auf die sogenannte dritte Auferstehung, wenn diejenigen, die die unvergebbare Sünde begangen haben, in dem feurigen Pfuhl verbrannt werden. Eine sehr ernste Warnung. Eine sehr ernste Warnung. Nun, wir müssen so leben, als ob wir noch ein ganzes Leben vor uns hätten. Die Idee, ach ja, nun, Christus kommt jetzt sehr bald, da brauche ich ja insoweit nichts mehr zu tun, keine Universität mehr zu besuchen, sagen wir einmal, keine Ausbildung, keine Versicherungen abzuschließen, nicht mehr zum Arzt zu gehen, wenn Notwendigkeit besteht, zum Zahnarzt, was immer es sein mag. Christus kommt ja bald. Wir wissen ja nicht, wann er kommt, das werden wir gleich noch sehen. Also wir müssen so leben, als ob wir das ganze Leben noch vor uns hätten. Auf der anderen Seite müssen wir so leben, dass wir bereit sind, wenn Christus heute Abend in dieser Stunde zu Ihnen kommt, in dem Sinne, dass Sie jetzt sterben, dann werden Sie auferweckt werden in der nächsten Sekunde Ihres Bewusstseins, oder wenn Christus innerhalb der nächsten paar Jahre kommt. Wir wissen den Zeitpunkt nicht, aber Gott will, dass wir uns vorbereiten auf seine Wiederkunft und wir dürfen die Wiederkunft Christi nicht verzögern. Wir müssen sie im Gegenteil beschleunigen. Je mehr wir den Willen Gottes tun, je mehr wir an dem Werk Gottes mithelfen, dass das Evangelium zu einem Zeugnis verkündigt werden kann, umso eher wird Christus zurückkommen können. Und das ist Ihre Verantwortung. Das ist meine Verantwortung. Nun, wir hatten eben schon bereits Matthäus 24 gelesen. Lesen wir noch einmal, was er hier sagt, in Vers 32, einem Feigenbaum lernt ein Gleichnis, wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Vers 34, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Geschlecht, andere Übersetzungen haben hier Generation. Generation. Nun, wie lange ist eine Generation? Man könnte an Psalm 90 denken. Psalm 90 und Vers 10. Daraus kann man jetzt erkennen, wie nahe man eigentlich an der Wiederkunft Christi ist. Psalm 90 und Vers 10. Unser Leben wäre 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, dann sind es 80 Jahre. Nun, heute mögen einige sogar noch länger leben. Aber das ist so ein Durchschnitt, so 70 Jahre, 80 Jahre. Aber man kann sein Leben verlängern oder verkürzen. Psalm 55 und Vers 24. Wir lesen ja, dass ein gerechter König in Juda aufgrund seines Gebetes mehrere Jahre seines Lebens hinzuerhalten hatte. Wir lesen aber auch im Psalm 55 und Vers 24 die andere Seite der Medaille. Und du, Gott, wirst sie hinunterstoßen in die tiefe Grube, aber die werden sterben. Die Blutgierigen und Falschen werden ihr Leben nicht bis zur Hälfte bringen. Also, die werden vorzeitig sterben. Nebenbei gesagt, Christus sagt, wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. Die Blutgierigen, die werden durch das Schwert umkommen in vielen Fällen. Diejenigen, die Freude am Krieg haben, in Kriegen mitmachen wollen, die werden höchstwahrscheinlich sehr frühzeitig sterben. Also das ist auch die andere Seite der Medaille. Aber wie gesagt, wenn wir alles dies sehen, so was bereits jetzt schon als der Beginn der Wehen bezeichnet werden kann. In Matthäus 24, Vers 8 lesen wir davon. Und wir hatten in den letzten Predigten auch einige Stellen gelesen, die von dem Beginn der Wehen sprechen oder von den Wehen. Und die sind ohne Frage bereits vorhanden. Diese Erde ist zurzeit in einem Zustand, der mit einer Frau verglichen werden kann, die in Wehen ist. Und der Zeitpunkt dann der Geburt ist nicht mehr ferne dahin. Matthäus 24, Vers 8. Er sprach hier von vielen, vielen Dingen. Verführung, Kriegen, Seuchen, Hungersnöten, Erdbeben. Und er sagt, das ist alles der Anfang der Wehen. Und dann dauert es nicht mehr allzu lange, also wenn man das so sehen will, bis dann die Geburt erfolgt. Aber gleichwohl müssen wir Folgendes begreifen, Matthäus 24 und Vers 44. Matthäus 24 und Vers 44, es heißt, darum seid ihr bereit. Darauf kommt es an, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Das ist sehr interessant. Wir meinen vielleicht gar nicht, dass er kommt. Man ist überrascht. Scheinbar, er kommt viel plötzlicher, als man sich das vielleicht denkt. 1. Thessaloniker Kapitel 5 gibt nämlich folgende Warnung. 1. Thessaloniker Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Von den Zeiten aber, und wir hatten ja gelesen, Zeiten, Tagen, Jahre, von den Zeiten aber und den Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst, genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages, wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. Aber die Warnung ist ja ganz klar hier gegeben. Dass wir auch nicht irgendwie so sorglos in den Tag hineinleben. Ach, das ist ja alles in Ordnung, alles Friede. Wir haben jetzt Friede mit in der großen ganzen Welt. Herr Trump hat sich ja mit dem Führer von Nordkorea getroffen. Jetzt haben wir da Friede. Und jetzt hat er sich mit Herrn Putin getroffen. Da kam jetzt da Friede. Und man gibt sich da Illusionen hin. Und da kann man sehr leicht denken, ach ja, Christus kommt noch lange nicht, der braucht hier gar nicht zu kommen. Und dann, wenn das Tier an der Macht sein wird, das wird auch versuchen, ein Friedensreich zu errichten. Wir hatten ja schon mal einen in Deutschland, der aus Österreich gekommen war, der wollte ein tausendjähriges Friedensreich errichten hier auf Erden. Hat aber nicht allzu lange gedauert, dieses Friedensreich auf Erden. Aber das ist die Warnung, dass man sich nicht verführen lässt. Kehren wir zurück zu Daniel Kapitel 12. Wir wissen nicht, wann Christus kommt. Wir kennen nicht Zeit und Stunde. Das liegt auch daran, dass es der Vater ist, der entscheiden wird, wann das der Fall sein wird. Deswegen können wir es ja auch gar nicht in dem Sinne wissen. Aber in Daniel Kapitel 12 und Vers 4 wird Folgendes gesagt. Und du, Daniel, versiegle oder verbirg diese Worte und versiegle dies Buch bis auf die letzte Zeit. Bis auf die letzte Zeit. Dann soll es eben nicht mehr versiegelt sein. Dann wird das Siegel weggenommen werden. Vers 9. Er sprach, gehe hin, Daniel, und es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Vers 10. Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden. Gehören Sie zu denen, die gereinigt werden, die geläutert werden, die geprüft werden, okay, aber die aufgrund der Prüfung gereinigt werden. Aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Die Gottlosen werden es nicht verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Jeremia Kapitel 23. Jeremia Kapitel 23. Verstehen Sie, worauf es ankommt. Verstehen Sie, dass Sie es sich nicht erlauben können, weiter in Sünde zu leben. Dass Sie keine falschen Hoffnungen haben dürfen, zu meinen, ach ja, vielleicht wird sich aus diesem sündenhaften Leben etwas Positives entwickeln. Etwas Positives wird sich niemals aus Sünde entwickeln. Jeremia 23, Vers 20. Ich habe mal gesagt in einer Predigt, dass man ja kein Schlappschwanz sein soll, der nicht die Kraft hat, aufbringen will, sich zu ändern. Nun, einige haben mich da irgendwo ein bisschen vielleicht auch falsch verstanden, gesagt, ja, das ist doch ein schreckliches Wort. Nein, es ist kein schreckliches Wort. Es beschreibt jemanden, der zu schwach ist, zu schwach sein will, aufgrund von welcher Motivation heraus, sich zu ändern, seine Sünde abzulegen. Aber die Warnungen heute sollten einem klar und deutlich zeigen, dass das ein sehr gefährliches Spiel ist, was man da spielt. Man spielt mit dem Feuer. Jeremia 23 und Vers 20, da lesen wir. Des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinne hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Dann wird es kein Geheimnis mehr sein. Dann werdet ihr es klar erkennen, was Gott tut. Und wann er es tut und wie er es tut. Jeremia 30 und Vers 24. Der Herr oder des Herrn grimmiger Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinne hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es erkennen. Wir sind, meine Freunde, in der letzten Zeit. Wir sind in der Endzeit. Wir sollten erkennen, was geschieht. Amos Kapitel 3 gibt uns einen weiteren Hinweis darauf. Amos Kapitel 3 und lesen wir Vers 7. Gott, der Herr, tut nichts. Er offenbart denn seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten. Sein Geheimnis wird gelüftet. Und wann wird es letztendlich gelüftet? Ganz zum Schluss natürlich. Wir lesen diesen Offenbarung Kapitel 10. Und zum Abschluss noch einmal das Wort der Mahnung. Wir wissen heute bereits schon sehr viel mehr, als was Daniel zum Beispiel damals wusste, Jeremia andere, weil das Wort ja damals noch versiegelt war. Aber heute wird es mehr und mehr uns eröffnet. Christus hat im Buch der Offenbarung die sieben Siegel ja für uns aufgetan und hat uns erklärt bereits schon, im Großen und Ganzen, was geschehen wird. Aber lesen wir noch einmal Offenbarung Kapitel 10 und Vers 6, um den Zusammenhang zu sehen. Wir hatten das eben ja gelesen. Der Engel, der schwor bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, die Erde, was darin ist und das Meer und was darin ist, es soll hinfort keine Zeit mehr sein, kein Verzug, keine Verzögerung. Vers 7. Sondern in den Tagen, wenn der siebte Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat, seinen Knechten, den Propheten. Wir sollten heute bereits schon wissen, was das Geheimnis Gottes ist. Aber dann wird es keinen Aufschub, keine Frist, keine Verzögerung mehr geben. Vielleicht ist heute noch eine Verzögerung deshalb vorhanden, weil Sie, die Sie mir heute zuhören und zuschauen, immer noch nicht bereit sind zu bereuen. Aber denken Sie daran, was das für eine Verantwortung ist für Sie. Machen Sie diesen Fehler nicht. Helfen wir alle mit, dass wir die Wiederkunft Christi beschleunigen und nicht verzögern. Die zwei Zeugen werden diese letzte Warnung aussprechen. Wir sprechen heute bereits schon diese Warnung aus. Eine Warnung wird weiterhin den Menschen gegeben werden, bis Jesus Christus zurückkommt. Aber verzögern wir diese Ereignisse nicht, diese Ereigniskette, die ja nun kommen muss, die kommen wird, die erforderlich ist, damit Christus zurückkehren kann. Und wenn Sie weiterhin über diese Ereignisse sich orientieren möchten, wir haben zwei kostenlose Broschüren für Sie veröffentlicht. Die eine Broschüre, Jesus Christus, ein großes Geheimnis. Für die meisten Menschen heute ist Jesus Christus ein großes Geheimnis. Sie verstehen den wahren Jesus Christus in keinster Weise. Diese Broschüre zeigt Ihnen, wer Christus wirklich war, bevor er Mensch wurde. Er war natürlich ein Gottwesen, das zweite Mitglied der Gottfamilie. Es geht aber auch auf die Verwandtschaft Christi ein, auf die Gerichtsverhandlung, die mit Christus stattfand, eine totale, juristisch gesehen, verfehlte Situation. Es geht um die Kreuzigung, die Auferstehung, den Zeitpunkt. Und es geht eben auch um den Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Und alles das, was ich heute berichtet habe, hat ja mit der Wiederkunft Christi zu tun. Und diese Broschüre, wie ich sagte, Jesus Christus ein großes Geheimnis, geht auf diese Fragen ein und auch noch weitaus mehr auf andere. Die Parallelbroschüre hierzu, kennen Sie den wahren Jesus der Bibel oder kennen Sie den Jesus der Bibel, hat auch weitere sehr wichtige Dinge, die besprochen werden. Denn man muss ja den wahren Jesus kennen, um ihm nachfolgen zu können. Und viele haben da auch ein total falsches Ereignis oder vieles ein falsches Verständnis von dem, was Christus irgendwie war. Es geht hier um die Frage, warum zum Beispiel viele Juden Christus ablehnen, obwohl es sehr viele Prophezeiungen im Alten Testament gibt, die deutlich auf Christus hingewiesen haben. Es geht um das Turiner Grabtuch, das ja auch heute jetzt wieder, gerade jetzt in der Diskussion steht. Zeigt das wirklich Jesus Christus? Es geht um die Tatsache, dass Jesus in keinster Weise ein heimatloser Vagabund war. Es geht um die Auferstehung des Lazarus. Es geht darum, dass Jesus menschliche Gefühle hatte, Emotionen. Was ist damit zu sagen, dazu zu sagen, dass er die Geldwechsler aus dem Tempel vertrieben hat? Warum hat er sich geweigert, die Ehebrecherin zu steinigen? Was ist mit der Salbung Jesu kurz vor seiner Kreuzigung? Was hat es damit auf sich? Und ganz besonders, was waren die Gründe des ersten Kommens Jesu Christi? Es gibt da nämlich viele Gründe. Diese Broschüre und diese Broschüre. Sowohl kennen Sie den Jesus der Bibel, als auch Jesus Christus, ein großes Geheimnis, können wir Ihnen kostenlos anbieten. Und ich würde Ihnen vielleicht vorschlagen, dass Sie dieses Angebot annehmen und uns schreiben. Und wir werden Ihnen mit Freude diese Broschüren zusenden. Sie sind sehr wichtig zu begreifen, was Jesus Christus eigentlich war, wer er war, wofür er stand und wie Sie ein wahrer Nachfolger Jesu Christi werden können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.